Hier ist Big Post Game und dieser Podcast wird präsentiert von Tissot, der Schweizer Uhrenmarke für alle Basketballfans. Als Partner der FIBA und offizieller NBA-Zeitnehmer ist Basketball für Tissot mehr als nur Sport vom Tip-Off bis zur Crunch-Time, sondern Lifestyle. Die sportliche Kollektion mit eigenen NBA-Uhren spiegelt das perfekt wider. Schaut mal rein unter www.tissotwatches.com. Und jetzt geht's los. Ein sportliches Willkommen aus dem Hotelzimmer. Wir sind gerade ganz frisch aus der Halle des Pokalfinales rausgelaufen. Wir sind nicht ausgeschieden aus dem Pokal. Wir waren bis zum Schluss mit dabei und durften einen neuen Pokalsieger hier bei uns in Oldenburg begrüßen. Ich würde erstmal sagen, auch sportliches Willkommen an dich, Robert. Du hast den weiten Weg von München nach Oldenburg auf dich genommen.
Ja, natürlich. Saison-Highlight Nummer 1, Pokalfinale, da müssen wir natürlich vor Ort sein.
Ja, der bayerische Bariton ist also mit dabei, hat seine Bayern auch siegen sehen. Und wir haben natürlich heute noch einen weiteren Gast mit dabei. Auch richtig cool, dass du mit am Start bist. Unser Leiter für Digitales, Lukas Robert, auch mit dabei. Grüß dich.
Mit euch immer ein Highlight.
Servus. Ja, danke erstmal. Was hattest du, Robert, für einen... Lukas Robert, ist egal. Ich fange einfach an mit Robert und
Zeig einfach auf den von uns, den du ansprichst.
Genau. Der sich damit angesprochen fühlt, der antwortet einfach. So ein Gesamteindruck vom Top 4 von deiner Seite, so ganz frisch jetzt aus der Halle.
Ja, der Gesamteindruck, finde ich, war überragend. Also ein wirklich extrem gelungenes Wochenende. Von A bis Z wirklich super organisiert. Spannende Spiele. Beide Halbfinals wirklich eng mit vielleicht nicht dem erwarteten Ausgang im ein oder anderen Spiel. Auch ein Finale, das die Bayern dann schon dominiert haben. Ich glaube, wir sprechen nachher noch darüber. Also im Großen und Ganzen Stimmung in der Halle, allen drum und dran, wirklich sehr, sehr gelungen.
Bist du da dabei bei der Einschätzung?
Ja, ich hab's vorhin ja schon zu euch gesagt, zu Hermann Schüller gesagt. Die EWE Baskets haben im Vorfeld immer von einem Top-4-Festival gesprochen und Stefan Holz ja auch, und dass es Super Bowl-mäßig werden wird, das kann man jetzt nicht drüber streiten, aber wer ein Festival verspricht, erweckt natürlich große Erwartungen, und die EWE Baskets sind dem als Veranstalter gerecht geworden, die Mannschaften sind dem gerecht geworden, und das war ein Basketballfest hier in Niedersachsen und demnach absolutes Saisonhighlight.
Ja. Bin ich voll bei euch, muss man wirklich ein riesengroßes Lob aussprechen an die EWE Baskets und auch an die Easy Credit BBL, die das hier möglich gemacht hat. Das ist wirklich so reibungslos gelaufen. Wir hatten allerbeste Arbeitsbedingungen, wirklich besser kannst du es nicht haben.
WLAN könnte noch ein bisschen besser sein.
WLAN, ja gut, aber das ist wirklich die allerletzte Mini-Kritik. Alles andere war wirklich absolut tipptopp in der Halle, super durchorganisiert. Man hat auch Zugang zu den Spielern bekommen und auch zu den Protagonisten, werden wir euch später in dieser Folge noch mehr einspielen. Wir haben mit Alen Pjanic gesprochen, mit Präsident Heiner von den Bayern, mit Lucic, mit Schüller, mit Trinchieri und. Also haben da Stimmen eingesammelt. Es hat sich also gelohnt, dass wir da auch vor Ort waren und mit sehr vielen Protagonisten auch über die ganze Zeit sprechen konnten. Das erwartet euch also hier in diesem Podcast. Wir sprechen hauptsächlich über das Finale, haben dann später nochmal so ein kleines Recap zum Pokalwochenende, wo wir vielleicht auch ganz kurz auf die Halbfinals nochmal eingehen werden. Aber wie man so schön sagt, das ist schon fast Schnee von gestern. Denn es geht dann am Schluss natürlich nur ums Finale. Und zum Schluss in der Tissot Overtime werden wir euch dann nochmal ganz kurz auf den Stand der Nationalmannschaft bringen. Da wird es dann später noch drum gehen. Die werden ja in der kommenden Woche dann spielen. Da ist FIBA-Fenster, da ist keine Easy Credit BBL. Und entsprechend werden wir das dann da noch ganz kurz mit anteasern. Wo fangen wir an? Finale? Tip-off? Am besten... Es war ein super Start von den Bayern und ich glaube, der hat direkt den Ton gesetzt fürs komplette Finale, oder?
Absolut, Stacki. Und ich glaube, dass das auch ein ganz wichtiger Schlüssel war zum Sieg, dass die Bayern nach, lass mich gucken, 2 Minuten 17 bereits 11-2 vorne waren. Pedro Caiers die erste Auszeit schon ziehen musste. Dadurch ist die Halle gar nicht so richtig ins Spiel gekommen. Diese gelbe Wand auf allen Seiten des Feldes hat die Oldenburger nicht so gepusht. Das erste Viertel bei Oldenburg war nur Dwayne Russell. Er hat die ersten 11 Punkte erzielt, aber da waren die Bayern schnell weg, und diesen Vorsprung, den sie sich da erspielt haben, den haben sie das ganze Spiel nicht mehr abgegeben.
Ja, da hat man dann irgendwie so eine Souveränität bei den Bayern gespürt, oder?
Ja, sie wussten, was sie machen wollen. Sie haben ihr A-Game unter den Möglichkeiten gebracht. Sie haben mit allen mit voller Rotationsstärke ihre Macht ausgespielt und die Kraft und Qualität, die sie hatten, hat man gesehen ab Minute 1. Nicht nur heute, sondern auch gestern schon ab Minute 1. Also die kamen hier nach Oldenburg, um was richtig zu stellen, was ihrer Meinung nach so in den letzten Wochen und Monaten nicht so gepasst hatte, nämlich dass sie nicht die Nummer 1 sind und auch so ein bisschen unterm Radar fliegen. Und eigentlich auch so ein dankbarer Tipp waren, dass sie es nicht gewinnen, das Top 4, weil alle sich irgendwie darauf einigen konnten, ja, die kriseln ein bisschen und das ist schwierig. Außer natürlich Robert, der hat den Durchblick. Aber die wussten, was sie machen wollen und das war sehr qualitativ und ab Minute 1, Robert hat es gerade gesagt, war das überzeugend, das war dominant. So wie man das eigentlich erwartet, zuletzt aber sehr selten gesehen hat.
Ja, ob das Robert wirklich gesagt hat, das könnt ihr nochmal nachhören in unserer Big Bar Talk Folge, die vom vergangenen Freitag ist, also am Samstag früh rausgekommen ist. Da hatten wir Jan Jagler zu Gast im Laden Drientschitsch, der dort über Sporttauben berichtet, die er mal gezüchtet hat. Wir hatten Phil Hartwig, der uns erzählt hat, als was er gegangen ist an Karneval. Es war eine sehr geile Sendung und da haben wir am Schluss dann natürlich auch ein Tippspiel gemacht, um dann nochmal rauszufinden, für wen da welches Herz schlägt, beziehungsweise was wir einfach so erwarten. Ich war ganz schlecht, ich habe Alba als Titelträger getippt. Robert, du hast es richtig getippt, du hast die Bayern getippt. Aber lasst uns mal in den O-Ton von Alen Pjanic reinhören. Mit dem habe ich nämlich, oder haben wir nach dem Spiel gesprochen. Und der hat nämlich ein bisschen was erzählt, woran es aus seiner Sicht für die Oldenburger gehangen hat.
Defensiv, offensiv Rebounds zugelassen, Second Chance Points. Die Dreier sind enorm gut gefallen von den Bayern. Und ja, klar, in der Offensive, wo die geswitcht haben, hat es erstmal gebraucht, bis wir eine Entscheidung hatten, okay, geht da jetzt 1-1, finden wir das Mismatch. Das muss besser werden.
Was macht es jetzt mit eurer Saison? Macht es irgendwas? Also ich glaube eher was Positives, oder? Dass ihr es bis ins Finale geschafft habt, könnt ihr schon mehr Positives rausnehmen, wie jetzt das Finale verloren gegangen ist, oder?
Ja, so können wir auf jeden Fall positiv dennoch in die Pause gehen. Vizemeister ist auch nichts, wovor man jetzt irgendwie sich verstecken muss oder so, ja.
Also ja, Vizemeister in dem Fall, Vizepokalsieger ist nichts, wovon man sich verstecken muss. Ich glaube, das können die Oldenburger sich wirklich auf die Fahne schreiben. Die haben alles gegeben, alles auf dem Spielfeld gelassen, aber am Schluss sind ja die Bayern die bessere Mannschaft. Nicht nur individuell, sondern auch taktisch.
Ja, taktisch haben sich die Bayern schon auch geknackt, aber du hast es vor allem in der Breite des Kaders gemerkt. Das Rebounding, das Alen Pjanic angesprochen hat, fand ich gar nicht so.
Nee, ich auch nicht.
Ich fand, die Oldenburger haben gut gereboundet, aber die Bayern haben eben das bekommen, was sie haben wollten, über weite Strecken des Spiels. Und da war einfach diese Substanz, die im Münchner Kader vorhanden war, ganz enorm. Man hat es bei den Oldenburgern gesehen, wenn Russell und Drexel auf die Bank mussten, war das Spiel schon ganz ein anderes und die Bayern haben auch vor allem auf der kleinen Position eben mit Winston, mit Walden, mit Obst wirklich durchrotieren können mit Weiler Bapp, dem MVP des Top Fours. Das war, glaube ich, dann schon unterm Strich der Unterschied, dass die Bayern qualitativ in der Breite die bessere Mannschaft sind und das eben, Lukas hat es vorher gesagt, jetzt auch mal aufs Parkett gebracht haben.
In der zweiten Halbzeit nur noch 4 Turnover gemacht, insgesamt 57% aus dem Feld geworfen, 50% von der Dreierlinie geworfen. Ich glaube, dann kann man gegen den FC Bayern, zumindest als deutsche Mannschaft, glaube ich, nicht gewinnen, oder? Wenn die solche Zahlen auflegen.
Nicht wirklich, nein. Also man hat's im Finale gesehen, die Bank ist einfach tiefer und besser. Die besten 3 Punktesammler der Bayern kamen alle von der Bank mit Weiler Bapp, mit Lucic, mit Walden. Also da kam einfach richtig viel Entlastung. Und die Bayern haben es geschafft, ihre Kraftreserven, die sicherlich jetzt nach der bisher strapazierenden Euroleague-Saison da sind, aber die haben es kaschieren können, sie waren im vollen Moment da und haben eben das gemacht, was ein Spitzenteam macht. Sie haben Oldenburg nicht in sein Spiel kommen lassen, sie haben ihrerseits vor allem gegen Berlin das Tempo und das Spielgeschehen damit bestimmt und gegen Oldenburg das so fortgesetzt. Kollege Manuel Baraniak hat es ja auch auf Twitter schon geschrieben gehabt. Sie haben eigentlich das ganze Wochenende geführt. Also von den 80 Minuten, die sie gespielt haben, lagen sie über 75 in Front. Und diese Dominanz kommt durch die Feldwurfquote, kommt durch die spielerische Qualität, die Rotationen, die Defense von Othello Hunter. Und einfach, das war einfach stimmig. Das ganze Wochenende war stimmig und es hat sich offensiv im Output wiedergespiegelt.
Ja, 75 Minuten geführt. Ich glaube, 78 Minuten kann man schon fast sagen, dominiert. Es waren diese 2-3 Minuten vor der Pause, wo Alba mal so ein bisschen einen kleinen Run starten konnte. Aber ansonsten war das doch sehr viel FC Bayern Basketball, den wir da gesehen haben, wie sie auch spielen wollen. Sie haben ja diese ganz langsame Pace ein bisschen abgelegt. In den letzten Wochen sind sie etwas schneller geworden, wo sie ursprünglich mal am Anfang der Saison schon hin wollten. Aber man sieht, dass diese Mannschaft weiterhin zueinander findet. Lass uns ein bisschen mehr ins Detail gehen, gerade was die Personalien angeht. Auf Bayern Seite müssen wir, glaube ich, im Halbfinale anfangen. Augustin Rubit, der zu Boden gegangen ist, ist jetzt auch bestätigt. Achillessehnenriss, Saison aus. Ich glaube, den werden wir 2023 insgesamt, glaube ich, nicht mehr auf dem Feld sehen. Vertrag läuft auch im Sommer aus bei ihm, bei den Bayern. Ich glaube, das ist ein maximal bitterer Ausfall für den FC Bayern.
Ja, und auch für ihn persönlich, Stacki. Er war im Januar der MVP der Euroleague. Er war wirklich in absoluter Topform. Er war der konstanteste Spieler im Kader der Bayern in den ganzen letzten Monaten. Und der fällt ihnen jetzt weg. Das ist wirklich eine ganz, ganz bittere Verletzung. Ich glaube, die Bayern haben es auch ein Stück weit für ihn gespielt. Dann Niklas Wimberg ist ja in die Bresche gesprungen, im Halbfinale gar nicht eingesetzt. Im Finale dann in der Starting Five gestanden. Aber das ist eine Verletzung, die den Bayern wirklich wehtut und vor allem auch für Augustin Rubit echt extrem bitter ist.
Wie hast du das gesehen? Trinkieri hat ja dann Sealy als Guard quasi nachnominiert, als zusätzlichen Ausländer, hat aber die Minuten, die Rubit nicht spielen konnte, selbstverständlich nicht auf Sealy verteilt, weil er halt einfach ein kleiner Spieler ist, sondern hauptsächlich auf Wimberg verteilt. Fand ich einen interessanten Ansatz, weil Wimberg ja im Halbfinale überhaupt nicht gespielt hat und als Trinkieri nach dem Halbfinalspiel gesagt hat, he has a good chance to play tomorrow, dachte ich so, ja, genau, blas mir einen Schuh auf, kann ich mir auch selber erzählen. Aber tatsächlich hat er die Minuten auf Wimberg hauptsächlich umgewälzt und der hat es exzellent gemacht, vor übrigens heimischer Kulisse, ist ja ein Oldenburger Junge.
Ja, es war eine doppelte Aufteilung gewesen. Also DJ Sealy, der hatte nicht wirklich einen Impact aufs Spiel und auch generell in den letzten Wochen ja eher vernachlässigbar. Aber sowohl Jan-Niklas Wimberg als auch Freddie Gillespie, die das ja so zusammen so ein bisschen aufgefangen haben, beide super. Und Wimberg hat vielleicht noch nicht dieses Spitzen-Selbstvertrauen, was er schon zu Chemnitzer Zeiten hatte, aber die Würfe aus der Distanz fallen, Rebounding ist da, Hustle ist da, also nicht auf dem Niveau, was Rubit natürlich liefern kann in seiner besten Form, aber heute ist es nicht weiter aufgefallen, dass die Bayern auf der Firma limitiert waren. Und das lag zu großen Teilen eben an Jan-Niklas Wimberg, der das sehr, sehr gut gemacht hat und den Bayern auf groß viel Entlastung gegeben hat. Und mehr hatten die Bayern, glaube ich, gar nicht von ihm erwartet. Aber das war ziemlich veteranenhaft, wie er da gespielt hat.
Der einzige Spieler des FC Bayern Basketball, der viel Applaus bekommen hat in der Halle. Und Nick Weilerbeck bei der MVP-Wahl dann auch nochmal mit viel Applaus bedacht. Aber ansonsten die Bayern natürlich eher unbeliebt hier im hohen Norden. Lass uns bei den Bayern bleiben. Für mich war es sehr interessant zu sehen, mit welcher Taktik Trinkieri versucht, die Oldenburger auseinanderzuspielen. Und immer dann, wenn Otello Hunter auf dem Feld war, hat er das Switch bevorzugt und hat dadurch große Vorteile für sich generieren können, für die Bayern generieren können, weil die Oldenburger aus meiner Sicht die Mismatches nicht gut nutzen konnten. Lag zum einen an Otello Hunter, der ein Elite-Switch-Verteidiger ist und deswegen, also ein Elite-Euroleague-Switch-Verteidiger ist und deswegen gegen ein Bundesliga-Team wie Oldenburg nicht so die ganz großen Probleme hat, auch mit Wheezy Russell nicht. Obwohl der immer noch kreiert hat, fand ich das eine 1A-Verteidigung, die da Otello Hunter gespielt hat. Zum anderen aber fand ich auch, dass sie das Mismatch, das dann entstanden ist unter dem Korb, meistens mit Nick Weiler-Bepp, weil geschickt auch dort auf der Weakside geswitcht wurde, groß gegen Nick Weiler-Bepp, wurde einfach zu schlecht genutzt von den Oldenburgern.
Ja, sie haben es immer wieder versucht, aber Norris Akpakoko wurde von Nick Weiler-Bepp im Speziellen, du sagst es, extrem gut in Schach gehalten. Da sieht man wieder, welche Qualität Weiler-Bepp wirklich auch in der Defense hat. Nicht nur am Ball gegen den kleinen Gegenspieler, sondern er kann eben auch im Post so dagegen halten, dass er keine Fouls nehmen muss. Und ja, wenn wir auf die Quoten der Big Men schauen, Norris Akpakoko nur einen Wurf genommen, 0 von 1, aber eben auch Tanner Leisner 1 von 6 gegangen. Und dieser eine Treffer waren Dreier. Also unterm Korb haben die Baskets mit ihren großen Leuten eigentlich kaum gescored. Und das, glaube ich, war schon eines der Hauptprobleme auf Oldenburger Seite.
Ja, auch Justin, der neue Center, hat ein super gutes Halbfinale gespielt. Ich fand ihn auch heute wieder stark, hab mich ab und zu gewundert, warum Petro Kajes auf Akpakoko setzt, der sichtlich Probleme hatte, gegen diese bayerische Verteidigung zu spielen, weil ihm einfach vielleicht noch so ein bisschen diese Rumpfstabilität fehlt, was bei 2,18 Meter und einem jungen Kerl auch keine Frage ist, das ist eine normale Sache. Aber da habe ich den ein oder anderen Moment gedacht, Kajes müsste jetzt eigentlich diesen Justin wieder bringen, um da mehr Stabilität auch ins Rollen reinzubringen, um ein Postgame etablieren zu können gegen die Bayern. Das hat so ein bisschen gefehlt. Da war nicht genug Diversität aus meiner Sicht.
Es war so eine Mixtur. Also Robert hat es schon angesprochen, die Bayern haben das nicht nur in Person von Nico Alaba exzellent gemacht, ja. Aber bei den Oldenburgern war einfach zu wenig. Die zwei Guards, Drexel, Russell, sauber, sehr gut. Aber ja, also die Diversität da unterm Korb war zu wenig. Tanner Leisner hat vor allem in der ersten Halbzeit so ein bisschen versucht, so ein Dreipunktspiel zu etablieren und auch die Switch-Defense von außen so ein bisschen zu bestrafen. Aber da fiel nicht wirklich was. Dann so ein bisschen das Selbstvertrauen verloren und auch bei den anderen Jungs ist das nicht gerade aus allen Poren getropft. Ist okay. Also bis auf Tanner Leisner sind das alles relativ junge Leute noch. Aber klar, wenn du dann gegen so eine erfahrene Mannschaft spielen kannst und deine Würfe nicht machst und auch die Mismatches, die dir angeboten werden, nicht machst, dann dann bist du schnell in Rückstand, beziehungsweise das waren sie schon, holst halt auch nichts mehr auf.
Ja. Apropos Erfahrung, sprechen wir gleich zum Schluss noch drüber, über einen für mich den wichtigsten Spieler im Finale. Erstmal MVP wurde Nick Weiler-Babb. Ich glaube, über das gesamte Wochenende gesehen ist das absolut vertretbar. War in beiden Spielen einer der besten Spieler, jeweils nicht der beste Spieler, aber der beste Spieler der Spiele hat im anderen Spiel jeweils nicht besonders gut gespielt. Also über das ganze Wochenende gesehen, all in all, war Nick Weiler-Babb für mich der beste Spieler. Kann man so mitgehen, oder? Also Offense hat er ganz gut geliefert, Defense liefert er sowieso immer. Wie stehst du dazu?
Ja, zu der Entscheidung? Ist eine legitime Entscheidung. Man hätte natürlich auch über Wladimir Lucic sprechen können, vor allem wegen der Leistung im Finale. Ich persönlich fand Freddy Gillespie bis zur Halbzeit des Finals auch einen legitimen Kandidaten für den MVP Award, weil er wirklich extremen Einfluss genommen hat aufs Spiel, sowohl gegen Alba als auch gegen Oldenburg. Aber Nick Weiler-Babb hat eben, was er nicht immer tut, offensiv auch Akzente setzen können. Sei es von außen, sei es mit einem Drive zum Korb. Dazu diese gute Verteidigungsleistung. Also ich glaube, die MVP-Auszeichnung geht schon in Ordnung.
Wenn wir den MVP nicht in einer Welt, in der der MVP nicht aus der Siegermannschaft kommt, wer wäre für euch der MVP dieses Turniers geworden? Wer war der beste, der Spieler mit dem meisten Einfluss auf seine Mannschaft?
Ja, müsste eigentlich dann Dwayne Russell sein.
Ja,
also
oder?
Der war in beiden Spielen geil, Trey Drexel auch, ja. Der hat aber gegen Ludwigsburg ziemliche Foulprobleme und Dwayne Russell war gegen Ludwigsburg super stark, hat offensiv alles gemacht, war klar der beste Spieler auf dem Parkett und war das eben auch im Finale. Die Ludwigsburger und auch die Berliner haben natürlich das Problem, dass sie jeweils nur ein Spiel hatten, von dem her können sie auch keinen MVP stellen. Und der Spieler, der individuell am meisten gemacht war sicherlich Dwayne Russell.
Ich wurde von einem Fan noch in der Halle gebeten, dass wir unbedingt trotzdem eine Starting Five machen müssen, dieses Wochenendes. Das machen wir, glaube ich, trotzdem. Das nehmen wir einfach mit. Da erfüllen wir Fanwünsche. Werden wir dann später noch machen. Über einen haben wir noch gar nicht gesprochen, beziehungsweise du gerade ganz kurz schon, Robert, über Vlado Lucic. 3 Monate nicht gespielt. Dann kommt er her, spielt ein Halbfinale. Keiner weiß, ob der überhaupt das Halbfinale übersteht. Es war so ein ganz okayes Spiel, würde ich sagen. Also es war jetzt nicht das Beste von ihm. Und am Schluss Finale und er knallt, wie viel? Ich glaube 12 Punkte im letzten Viertel.
12 im letzten Viertel und er hatte auch schon diesen Dagger-Dreier im Halbfinale gegen Alba Berlin, als
ja.
Alba wirklich nochmal in Schlagdistanz kam. Also er ist der Mann für die Big Shots und ja, er hat es bewiesen, dass er ein Unterschiedsspieler ist. Und den haben die Bayern lange nicht gehabt und allein seine Präsenz, ich glaube, wir hören es später auch in den O-Tönen, nur dass er da ist und auf dem Feld steht oder bei der Mannschaft ist, verändert im Gesamtgefüge offenbar so einiges.
Ja, wir hören mal ganz kurz rein in Vlado Lucic, du konntest mit ihm sprechen nach dem Spiel und da werden wir mal in den O-Ton reinhören. Der ist ein bisschen länger, gibt also viel drüber zu sprechen.
Best possible scenario, right? Come back, honestly, like 10 days ago, I think we all made the decision that I will not play the cup. Somehow during the week or middle of the week, right in front of the cup, we changed decision, decided to risk a little bit after 11 weeks, you know, to come back with 1.5 team practice. I just wanted to be around and try to help the team. So for me, being in the final, playing, I think, 2 good team games, it's, as I said, perfect scenario. And everything was perfect, you know.
Yeah, for sure. I mean, no, it was just I'm talking about my personal risk, the injury that I have, you know, not enough time to be in with a team practice. Injury wasn't healed the way that I wanted. It was obviously tricky injury, and let's say that I was not 100%, but also, you know, after 11 weeks to don't have enough team practices, in that point was risk. From the point that you ask, I agree with you, and I think that we all understood how important for every one of us and for the organization is to win this title, and that's why I'm proud that we did it. I really don't know. You know, I think I made some shots. I was patient, as I said. I didn't have in mind to take responsibility offensively that much, since I was not, as I said again, around. Definitely not in the shape that I supposed to be. But luckily, you know, also my teammates find me many times in an open situation. Then with the confidence, I also made some tough shots and. Really just proud of team performance and that what we accomplished. Hopefully we will use it as a extra motivation, confidence to every single of us, but as a team to build something good in a period, upcoming period.
Okay, also was ihr da im Hintergrund gehört habt, das waren die feiernden Oldenburger Fans nach einem verlorenen Finale. Auch da muss nochmal ein riesengroßes Lob raus, machen wir später bestimmt auch nochmal. Die Fans waren Weltklasse, wirklich absolute Spitzenklasse in Oldenburg. Aber wir wollen natürlich über die Aussagen von Lucho sprechen. Wladimir Lucic, das ist landesweit bekannt, glaube ich, dass wenn er bei dir in der Mannschaft ist, ein geiler Typ ist, wenn du gegen ihn spielst, ist es der Hassgegner schlechthin. Ich glaube, in diesem Spiel hat er... haben wir vorhin schon mal ganz kurz angerissen, wieder gezeigt, dass er dieser Winner-Mentality, die Bayern vielleicht so ein bisschen auch gefehlt hat in den letzten Monaten, dass er die wieder bringen kann, dass er wieder da dabei sein kann, oder?
Fokus und Intensität sind bei den Bayern und wahrscheinlich bei jeder Mannschaft, in der Wladimir Lucic spielen würde, einfach 100% nochmal besser als zuvor. Also der Mann verändert was. Der Mann verändert bei den Bayern alles. Und davon gibt es nicht viele Spieler auf der Welt, die einfach eine Mannschaft komplett auf links drehen können, einfach nur durch ihre Anwesenheit, durch ihren Willen, durch ihr Leadership. Und selbst, also er hat es ja selber gesagt, das Risiko war eigentlich den Bayern zu hoch, dass er spielt. Sie haben sich dann aber umentschieden und das Risiko, selbst wenn er jetzt bis zum Playoff-Beginn der BBL ausfallen würde, hat sich absolut ausbezahlt. Der Mann ist für den FC Bayern, obwohl er nicht so viele Spiele in letzter Zeit gemacht hat, jeden Cent wert.
Ja. Genau das war die Idee auch dahinter, ne? Dass du jetzt sagst, Lucic ist nicht fit, aber das ist do or die beides und er gibt der Mannschaft so viel, werden wir auch gleich nochmal von Trinkieri und von Heiner hören, er gibt der Mannschaft so viel, dass du ihn jetzt trotzdem spielen lassen kannst, weil der nächste Peak, den der FC Bayern so richtig hat, eigentlich erst die BBL-Playoffs wieder sind.
Aber dennoch sehe ich da schon ein gewisses Risiko auch. Du hast einen Spieler, der 3 Monate raus ist, 1,5 Trainings gemacht hat und du hast ein Do-or-Die-Spiel gegen Alba Berlin vor der Brust, musst eigentlich unbedingt diesen Titel holen, dann gehst du schon ein Risiko ein. Du musst ja auch einen fitten Import-Profi dafür aus dem Kader nehmen. Das hat Yaramas erwischt und DJ Sealy. Dass wenn es schief geht, keine einfache Situation, aber er hat es bewiesen, dass er eben dem Team auch mit nur 1,5 Trainings so extrem weiterhelfen kann. Ja, wir haben es gesagt, er ist ein Unterschiedsspieler, er weiß, wie man Titel gewinnt und dieser Auftakt ins Schlussviertel, als Oldenburg ja wirklich nochmal dran war, in Anführungszeichen, auf 11 Punkte, dann beginnt ja dieses Viertel mit 2 oder 3 Dreiern, einem gezogenen Foul beim Dreier, 3 Freiwürfe, alle drin, dann war der Käse wirklich gegessen und zwar endgültig.
Ja, und das finde ich krass und das hast du wirklich bei den allerwenigsten Spielern, das sind vielleicht... Ich weiß gar nicht, ob es in der BBL so viele mehr gibt als Vlado Lucic, die dann gegen Alba im Halbfinale diesen Dagger reinschießen, die dann im Finale, im letzten Viertel, könnte nochmal knapp werden, nochmal einfach 12 Punkte auflegen, in den entscheidenden Phasen so einen Klick umlegen, so einen Schalter umlegen und einfach nochmal 2 Level besser spielen als davor. Aber das Trinkieri... natürlich ihn gerne in der Mannschaft hat, ist natürlich ganz klar. Verletzungsrisiko war trotzdem hoch, dass es da einen Rückfall gibt. Weiß man auch nicht, was jetzt kommt. Hatte eine Ellenbogenverletzung, um das Ganze vielleicht mal kurz einzuordnen. Aber wir haben ihn ja dann in der PK auch gefragt, was macht denn Lucic für das Team besser? Ne? Hat er dieses Winner-Mentality oder wie wichtig ist die fürs Team? Und ich fand es sehr interessant, dass Trinkieri erstmal gesagt hat, so, also es geht hier nicht um die Zahlen, die er heute aufgelegt hat, was auch nicht in unserer Frage der Inhalt war. Allerdings hat er es erstmal auf die Zahlen bezogen. Aber dass Lucic ein Spieler ist, der dieser Mannschaft mehr gibt, ich finde, das konnte man schon beobachten. Wir hören mal ganz kurz rein, wie der Trainer das Ganze sieht, in welcher Rolle und sprechen dann gleich drüber.
It's Vlado. So, we miss him. 32, 33 games without him. And one thing is a player for what you see in a stat sheet. One thing is the presence of a player in practice in a close game. On the road against a team that has a lot of the fans push them, you know. And I see that in the development of Bonga. Bonga missed the chance to practice against Lucic for 3 months. And it's not the case that Idzi put together two very, very solid games knowing that Lucic is back. These are things that are, you need to have veterans. Today, Hunter and Lucic did the job. Offense and defense.
You need to have veterans. genau das meine ich. Ne? Das hast du auch auf dem Spielfeld gemerkt, dass da jemand da ist, der diese Mannschaft wie ein Leuchtturm anführt.
Ja, wir saßen ja auch in unmittelbarer Nähe zur Bayern-Bank und allein wie Lucic auf der Bank agiert, wie er sich Gillespie schnappt, über die Bande lehnt, ihm Hinweise gibt, mit Winston umgeht, Spielern, die vielleicht noch nie so einen Pokalwettbewerb in Europa gespielt haben, da ist er einfach wirklich extrem wichtig und dann auf dem Feld stand außer Frage. Er hat 18 Punkte gemacht, wir können das bei den Zahlen schon auch festmachen. Klar ist sein Wert deutlich höher als die Zahlen, aber dennoch mit 18 Punkten im Finale in 21 Minuten, er hat nicht viel verkehrt gemacht.
Ja. Wir hören noch mal ganz kurz rein bei Herbert Hainer, dem Präsidenten des FC Bayern, der auch vor Ort war. Hat auch was über Lucic gesagt, den spielen wir euch jetzt.
5-3er und beim 6. wird er gefoult und er macht alle drei Freiwürfe rein. Ist halt eine, man merkt, wenn der auf dem Feld ist, was sehr für eine Präsenz ausstrahlt. Für unsere ganze Mannschaft und für den Gegner auch, der dann einen Schritt zurückgeht, wenn Wladimir Lucic draufsteht. Und er ist ein toller Captain und deswegen war es auch wichtig, dass er mitgekommen ist und dass er spielen konnte. Wir waren ja nicht ganz sicher, er war 3 Monate draußen. Aber dass er so performt, das zeigt halt die Größe des Athleten.
Ja, das zeigt die Größe des Athleten. Das fasst das ganz gut zusammen. Ich fand noch was interessant, was er gesagt hat. Und zwar, das hat eine Wirkung auf dich selbst, aber auch auf den Gegner. Weil er ist ja nicht umsonst dieses Hassobjekt. Er weiß auch, wie man zu genau diesem wird, wie man auch die Aufmerksamkeit auf sich selbst zentriert, beim Gegner auch dieses Provokative oft, um den Gegner einfach aus dem Rhythmus zu bringen. Auch das ist ein Talent, das nicht jeder mag und das nicht immer schön ist, aber es ist ein Talent, was deiner Mannschaft zum Siegen verhilft.
Ja, auf jeden Fall. Und wir haben es gemerkt, auch seinen Einfluss auf die Baskets Oldenburg, aber auch auf die Arena. Die Halle, es war stimmungsvoll, aber so richtig übergeschwappt ist diese Welle nie, weil immer, wenn irgendwo so ein kleiner Funke war, kam eigentlich Lucic mit einer guten Aktion und hat es sofort im Keim erstickt wieder. Und das ist eben so ein Wert, den kannst du nicht messen mit Zahlen. Und dadurch, dass sich natürlich dann viel auch dieser von dir angesprochenen Aufmerksamkeit auf ihn konzentriert, profitieren natürlich auch andere Spieler. Nick Weiler-Babb und Corey Walden, die dann ihre Aktionen eben easy durchziehen können und dabei aber gar nicht unbedingt im Fokus stehen, im Rampenlicht stehen. Also das ist auch wieder ein Punkt, wo in dem andere Spieler eben von der Anwesenheit Lucic einfach profitieren.
Ja. In Oldenburg war bombastisch gute Stimmung, die standen quasi zu sechst auf dem Feld. Am Schluss hat es trotzdem nicht gereicht, wir haben schon drüber gesprochen. Ich glaube, es war einfach die Breite, die dir am Schluss gefehlt ist, auch das Load-Management. Deine Stars müssen quasi, Wheezy Russell muss zweimal, ich weiß gar nicht, wie viel er beim zweiten Spiel gespielt hat. Hat es jemand gerade parat?
35. Ein bisschen weniger als im Halbfinale.
Genau. Er hat quasi in zwei Spielen hat er 72 Minuten gespielt. Was ultra krass ist, Und trotzdem hat er bis zum Schluss durchgezogen. Also der hat mich wirklich beeindruckt an dem Wochenende. Dich auch?
Ja, ich sagte ja vorhin schon, wenn man so ein bisschen sagen würde, wer ist der MVP des ganzen Wochenendes, wer war der beste Spieler, ist Wheezy Russell da sicherlich bezeichnend. Und dass Oldenburg dann schlussendlich im Finale keine Chance hatte, klar, ist ärgerlich, weil es eine historische Wiederholung von 2015 gegeben hätte. Aber wenn wir ehrlich sind, in der Liga sind die Oldenburger Vierter, das ist super. Die sind auch sicherlich eines der besten Teams der Liga, aber die ersten drei, mit denen können sie es aktuell aus verschiedensten Gründen nicht aufnehmen. Das ist nicht schlimm. Sie haben alles gegeben, sie haben alles rausgehauen, emotional, stimmungsvoll und auch auf dem Parkett. Und mehr als 70 Minuten ist dann auch einfach nicht drin. Mehr geht halt nicht, mehr können sie nicht leisten.
Ja, hat auch übrigens Hermann Schüller gesagt. Fand ich sehr, sehr interessant. Konnten wir danach noch kurz mit ihm sprechen. Hören wir jetzt auch mal rein, weil der hat nämlich auch noch mal ein, zwei interessante Aspekte. Und vor allem auch im Hinblick darauf, wie die Oldenburger selbst diese Finalniederlage für sich einordnen.
Also ich trage die mit Stolz hier, diese Medaille. Und ich finde das also der Einzug ins Finale. Wenn uns das einer nach der letzten Saison gesagt hätte, oder vor der Saison, sondern wir starten im Jahr 1 mit Petro Kais, dann hätte ich an der Stelle gesagt, das glaube ich nicht. Ist natürlich auch Pokalauslose immer ein bisschen mit Glück verbunden. Das Glück stand diesmal auf unserer Seite. Das war früher immer anders. Da standen wir immer nur Auswärtsspiele im Pokal. Und diesmal hat alles für uns gesprochen. Und das macht uns stolz. Aber es ist eine gute Voraussetzung jetzt, um darauf aufzubauen und sich weiterzuentwickeln. Und so habe ich das Turnier auch gesehen. Tolles Marketing für den Standort, gute Voraussetzungen geschaffen. Und jetzt gucken wir mal, was wir in der Zukunft planen, damit wir weiterhin, also auch mit den Großen, Alba Berlin und München, auch langfristig mithalten können. Das ist die Herausforderung.
Ja, das ist die Herausforderung. Relativ große Herausforderung. Wenn wir das Ganze mal in ein großes Bild setzen, was wir bei diesem Top 4 so mitnehmen konnten, von Freitagnachmittag, wo wir angereist sind, über den Standort Oldenburg. Ich muss dazu sagen, ich war bisher zweimal in Oldenburg davor zum Arbeiten. Wie oft wart ihr bisher in Oldenburg davor?
Ja, mit meinen bisherigen Arbeitgebern schon bei Auswärtsspielen, also mit Ludwigsburg, mit Heidelberg, beim Baskets Day, mal gegen Bilbao vor ein paar Jahren, weiß ich nicht, zwischen 5 und 10 Mal.
Okay, und du warst noch nie davor in Oldenburg?
Für mich war es die Premiere in Oldenburg.
Liegt ja auch nördlich des Weißwurst-Äquators.
Es ist von München. Habe ich nachgelesen, die weiteste Auswärtsfahrt. Es ist sogar, was die Kilometeranzahl angeht, wenn man denn mit dem Auto fährt, Flugzeug, Luftlinie wahrscheinlich kürzer, sogar weiter als Rostock. Es sind über 800 Kilometer zwischen München und Oldenburg. Also nicht der nächste Weg, man kommt nicht sonderlich häufig her, aber es hat mich wirklich begeistert, die Stimmung dieses Wochenende. Man merkt einfach, dass die Stadt Basketball lebt und das ist immer schön.
Ja, wir waren ja Freitagabend in Karins Kneipe für den Kneipentalk. Ich fand, da hat man schon gemerkt und da kam ein Typ rein und der hat irgendwie gemeint, einen Fan rein und hat irgendwie gemeint so, ich bin langsam jetzt so richtig heiß auf dieses Basketballwochenende. Und ich finde, genau das hat man gemerkt. Das war irgendwie was du ganz selten in Deutschland überhaupt nur hast, dass eine ganze Stadt Bock hatte auf Basketball. So hat es sich zumindest für mich angefühlt.
Der Name Freak City ist ja schon anderweitig belegt und dem eher etwas kühleren Nordlicht wird es wahrscheinlich auch gar nicht so passen, aber tatsächlich ist es. Also es sind sehr viele positive Freaks hier. Also die Stadt lebt Basketball, atmet Basketball und sie ist hier, das Basketball ist hier genau richtig. Das ist ein wunderbarer Standort. Ich finde auch gerade im Vergleich, letztes Jahr beim Top 4 wart ihr ja leider beide nicht, aber hat man es so ein bisschen gemerkt, dass der Fanauflauf in Berlin war ein bisschen größer. Da waren die anderen Fanlager, Crailsheim, Chemnitz, Braunschweig, in der Personenzahl mehr vertreten. Aber vom Bock auf den Basketball, den diese Halle verspürte, hat man das nicht gemerkt. Also die Tickets gingen ja irgendwie in 13 Minuten weg fürs ganze Wochenende. Der Ansturm war riesig. Und Oldenburg, die EW Baskets, haben seit Jahren schon so ihre Rolle mit Ulm, hinter Bayern und Alba gefunden, haben aber... Also geben sich damit nicht zufrieden. Hermann Schüller hat es in seinem O-Ton gesagt, man will wachsen, man will vorankommen, man will nachhaltig sein. Man will nicht nur den kurzfristigen sportlichen Erfolg, sondern hat da einfach viel vor. Man will eine Basis aufbauen, die größer als vieles ist und einfach ein Leuchtturm sein, zumindest aus unserer Sicht an der Nordseeküste, auch wenn es noch 50 Kilometer bis dahin ist. Und das ist stark und darauf kann man zu Recht stolz sein, weil diese Entwicklung, die Oldenburg in den letzten Jahren genommen hat, die müssen sich nicht verstecken und die sollte für... oder ist wahrscheinlich für fast alle in Basketball Deutschland vorbildhaft.
Ja, und das Spezielle hier finde ich, dass das nicht nur in der Halle stattfindet, wie es in Berlin häufig ist, so dass du halt zur Halle gehst und da ist dann viel Basketball, sondern hier ist in der Stadt, siehst du sehr viele Banner, du siehst viele Fahnen, die wehen, wo EWO Baskets die Top 4 draufsteht und die Top 4 Teilnehmer draufstehen und so. Also das ist in der ganzen Stadt irgendwie gesehen und mit jedem, mit dem wir hier gesprochen hatten, der wusste irgendwie Bescheid. Wir kamen gestern noch in eine Bar und haben da Leute getroffen, die waren den kompletten Tag in der Halle, haben den dort verbracht. Dann gab es da Basketball-Smalltalk, also es hat sich richtig angefühlt wie so ein großes Basketball-Festival. Wie du es vorhin gesagt hast, die ganze Stadt hat Bock drauf und das finde ich ziemlich cool. Vor allem mit dem Hintergrund dieses Wachstums, das angestrebt wird. Man ist nicht mit dem Ist-Zustand zufrieden. Nicht, ey, wir haben Ricky Paulding hier über Jahre als Legende aufgebaut, der übrigens so eine Legende ist, dass ihn sogar die Fans der anderen Clubs sehen wollen und mit ihm Fotos machen wollen, dass man zum Legendenstatus von ihm. Aber ich finde, dass du, ja, genau das der Punkt ist, dass du nicht mit dem Ist-Zustand zufrieden bist, der hier schon sehr gut ist, mit einer riesengroßen Halle, mit sehr gutem Surrounding außenrum, super Geschäftsstelle, die mega modern ist, sondern dass du sagst, okay, und das ist unsere Grundlage und ab jetzt noch mehr und in die Breite und Basketball fördern und. Das finde ich super sympathisch und wenn ich ganz ehrlich bin, mit allen Mitarbeitern der EWE Baskets, mit denen ich gesprochen habe, da fühlst du genau diesen Spirit, dass sie Bock haben, mehr zu wollen, mehr zu machen, nochmal eins draufzusetzen, zu wachsen als Club. Und irgendwann schlägt sich das dann auch aufs Sportliche durch.
Ja, also Oldenburg ist ein Top-Standort in der BBL. Und mir gefällt auch diese Ambition, die Hermann Schüller eben äußert, dass man sich messen will mit den großen Dreien aktuell. Dass man nicht sagt, naja gut, das sind die beiden Euroleague-Teams, die gewinnen das sowieso. Nein, man sieht das als Ansporn. Und ich glaube, dass das ein Vorbild ist für die ganze Liga, dass wir eben Teams haben, Standorte haben, die sich nicht geschlagen geben, sondern die sich eben an den beiden führenden Kräften aktuell im deutschen Basketball eben nach oben ziehen und sich einfach weiterentwickeln.
Das ist, glaube ich, auch noch ein interessanter Punkt. Gerade Bayern und Alba, viele schimpfen dann drüber, vor allem die Bayern sind höchst unbeliebt. Aber ich glaube, wenn du zwei solche Zugpferde in der Liga hast, dann heißt das nicht umsonst Zugpferde, weil die das ganze Ding weiterziehen, weil sich die Leute und vor allem die Clubs nach oben orientieren, weil die sagen, wir wollen da irgendwie mithalten, wir wollen in unserer Stadt was etablieren, in Ulm irgendwie ein eigenes Konzept machen, aber das Konzept, das dahinter steckt, ist ja trotzdem wachsen, Wachstum, fördern, mit jungen Spielern den Orange Campus dahinstellen. Und ich finde gerade Ulm, Oldenburg, Bonn ist so in der Kategorie unter Alba und Bayern, nicht vom Sportlichen her, sondern jetzt einfach so von der Organisation her, von der Breite des Unterbaus, des Außenrums, will ich mal sagen, so. Und dann trotzdem diese Ambition zu haben, zu sagen, komm, wir machen jetzt was, wir treiben das voran, das finde ich richtig geil und das ist genau dieser Spirit, finde ich, den man hier in der Stadt irgendwie so mitbekommen hat über dieses Wochenende, den man so aufgesaugt hat.
Es ist ein gesundes Selbstbewusstsein, sowohl in der Stadt als auch im Club, man weiß, was man kann, da ist man stolz drauf und man will aber auch mehr machen und genauso soll es sein und genauso kann es bleiben.
Ja. Bleiben wollen sie so nicht, sie wollen noch größer werden.
Nein, das Gewachstum und der Am.
Ja, genau, genau.
Der kann so bleiben, weil das dazu führt, dass es besser wird.
Ja, ja. Was ist euch am meisten hängen geblieben, jetzt mal abseits des Sportlichen hier vom Top 4?
Also bei mir ist es der Freitagabend, ganz klar. Der Big Bar Talk in Karens Kneipe, glaube ich, war wirklich, nicht nur, weil wir direkt beteiligt waren, sondern ich hoffe auch für alle anderen, ein echtes Highlight. Super Gäste. An dieser Stelle vielleicht nochmal auch vielen Dank an alle, die da waren. Sowohl die Gäste als auch alle, die zugehört haben. Hat richtig, richtig Spaß gemacht und war eine, glaube ich, gelungene Veranstaltung, so ein Wochenende einzuläuten.
Ja, was war es bei dir?
Schwierig zu benennen. Also ich mag es sehr gerne, wenn ich bei Basketballveranstaltungen bin und du die ungeplanten Gespräche, die du gar nicht vereinbarst, sondern einfach du einfach anfängst zu fachsimpeln über irgendwas und über Erfahrungen und über Sachen sprichst und das einfach ein natürlicher Habitus ist, mit Leuten, die man nicht kennt, über Basketball zu sprechen. Und das gibt's also klar, wir arbeiten alle mit anderen Basketball-Freaks zusammen, aber es gibt es viel zu selten im Privatleben, dass man irgendwo ist und alle Leute haben Bock auf Basketball, alle wollen drüber reden, ja. Keiner kann genug haben. Das ist sehr schön und das fand ich, hatte man in Oldenburg an allen Ecken und Enden in völlig verschiedener Art und Weise. Und wenn es um ein weiteres Highlight geht, ich war noch nicht in dem neuen Clubcenter der EWE Baskets bis Freitag, da war ich und das sieht so aus, wie wir gerade drüber gesprochen haben, wie Oldenburg ist, nämlich ziemlich geil.
Mhm. Für mich waren es die Menschen. Die haben das wirklich besonders gemacht hier irgendwie. Die Menschen, die Begegnungen, die wir hatten, mit den verschiedensten Fangruppen, wie viele Leute auf uns zugekommen sind, gesagt haben, ey, ihr seid doch die Podcaster, und einfach so ein bisschen kurz gefachsimpelt, was du gesagt hast. Genau diese Gespräche, die Menschen haben es eh mega besonders gemacht, auch von der Organisation her. Wir hatten es vorhin auch ganz kurz mit den EWE Baskets, mit den Verantwortlichen für die Organisation, haben gesagt, ey, das Event war besser organisiert als die Eurobasket aus meiner Sicht. Es war einfacher, hier gute Arbeit zu leisten als im Sommer bei der Eurobasket, und das heißt schon was. Natürlich ist das andere ein großes internationales Turnier, normalerweise vielleicht eine andere Dimension, aber selbst dieses Spiel, dieses Turnier hier musst du erstmal so auf die Beine stellen. Und genau das, diese zwischenmenschlichen Begegnungen mit allen möglichen Leuten und mal über das Thema, über das Thema, über das Thema zu schnacken, aber im hauptsächlichen Kern über Basketball, das war so mein Highlight von diesem Wochenende. Cool. Alle gucken mich an.
Ja, es wird spannend. Es wird spannend. Also ich meine, es war das letzte Mal, dass das Top 4 bei jemandem ausgerichtet wurde, der selbst daran teilnimmt. Die BBL hat sich das ja schon vorgenommen und auch schon kommuniziert, dass es einen neutralen Standort vergeben werden soll, was ja viele positive sportliche Faktoren mit sich bringt und auch Chancen der neuen Zielgruppen. Aber jetzt im Rückblick so auf das, was wir erlebt haben dieses Wochenende, kann auch schon ziemlich viel verloren gehen dabei. Also ist eine große Aufgabe und ein großes Vakuum, was es da zu füllen gilt.
Ja, das finde ich auch. Da bin ich absolut bei dir. Das wird, wenn hier nicht Oldenburg komplett gebrannt hätte, also von den Fans her, dann wäre halt die Halle so halb leer gewesen, waren relativ wenig Münchner-Fans da, 1000 Alba-Fans, ich glaube so 200 Ludwigsburg-Fans ungefähr.
Ja, waren glaube ich ein bisschen mehr, die waren auch stimmgewaltig, aber man hat es auch da gemerkt, das ist immer das Problem beim ersten Halbfinale, da sind halt auch ein paar gestern Abend und heute Morgen schon gefahren, weil die gesagt haben, es gibt kein Spiel um Platz 3 und überhaupt, bevor ich jetzt noch weitere 36 Stunden hier bleibe, ist ja legitim, verkaufe ich mein Ticket und fahre nach Hause. Je neutraler der Ort ist, an dem es stattfindet, desto eher ist das natürlich wie so eine Bounce-Rate oder dass man gar nicht erst hinfährt, weil viele Leute und Fans aus ganz Deutschland kamen hier extra her, weil sie sagten, hey, Oldenburg ist cool, und oder wie Robert gesagt hat, ich kenne Oldenburg, klar sind die geil, aber ich war da noch nie und ich schaue mir das jetzt mal an, das geht ja auch vielen Fans so, wenn es jetzt nächstes Jahr woanders stattfindet, ich sagte es ja gerade, gibt viele Chancen, die es mit sich bringt, aber auch noch große Fußstapfen, die jetzt hier hinterlassen wurden, die es zu füllen gilt.
Ja. Das kann man, glaube ich, so festhalten, dass es große Fußstapfen sind, die es zu füllen gilt. Das ist gut formuliert. Ich habe es vorhin schon gesagt, wir müssen noch eine Starting Five machen vom Wochenende. Das kommt jetzt dieses Mal relativ spontan. Ansonsten haben wir das eigentlich immer so ein bisschen größer, im größeren Bilde. Mal abgesehen von, also wir können die Championship mit reinrechnen, ja. Also den Pokal, der vergeben wurde. Und den Erfolg natürlich mit reinrechnen, aber ich bin auch dafür, dass man natürlich auch so ein bisschen auf die Halbfinals noch guckt. Wer war da außerordentlich gut? Wer muss da vielleicht noch mit rein? Also wer wären eure Takes? Lass uns einfach zu fünf zusammenstellen, oder?
Ja, starten wir mit der Point Guard Position.
Da sind wir uns, glaube ich, einig, oder?
Wir kommen um Dwayne Russell wahrscheinlich nicht herum.
Ja, bin ich mir auch sicher. Dwayne Russell ist für mich auch mit in der Starting Five. Auf der 2, wen haben wir da? Also ich wäre mal mit Trey Drexler ins Spiel gegangen. Der hat das Spiel gegen Ludwigsburg entschieden. Hatte lange Foul Trouble, das stimmt. Drexler hat aber dann auch im Finale als einer von zwei Oldenburgern richtig gut funktioniert. Von daher würde ich ihn auf die 2 stellen und Nick Weiler-Babb auf die 3.
Das Argument wollte ich dir gerade entgegenwerfen. Wir haben auch einen Turnier-MVP, der dann mit rein muss, aber... Ja, wir haben auch einen Jalen Smith, der übrigens Alba Berlin alleine am Leben gehalten
stimmt,
hat mit über 30 Punkten.
Ich glaube, Jonathan Dunn und Jalen Smith, beide individuell sehr gut in ihre Mannschaften am Leben gehalten, aber Trey Drexler hat halt in beiden Spielen gut gespielt, hat ein Spiel mitentschieden und dem anderen zumindest für seine Mannschaft den Stempel aufgedrückt.
Bei Jonathan Dunn würde ich
bei
sogar...
Bei Jonathan Dunn, ja...
Er hat das Spiel für Ludwigsburg...
Auch schwierig, er hat es gegen Trey Drexler halt im direkten Duell, so geil er es offensiv gemacht hat, hat am Ende verloren.
Ja.
Er ist nicht schuld an der Niederlage, aber hat es jetzt auch nicht positiv beeinflusst.
In den entscheidenden Momenten war er negativ im Fokus durch seine schlechte Defense, genau, so kann man es gleich sagen.
Bei ein paar Cuts gepennt und
genau.
Das ist natürlich nicht ideal und Jalen Smith muss jetzt einfach in dem Fall im Dreiklang mit Drexler und Weiler-Babb halt geopfert werden. Es sei denn, wir stellen ihn auf die 4, das würde ich jetzt aber nicht machen.
Nee, da würde ich ihn auch nicht spielen. Okay, ja, dann haben wir die 3 schon mal. Drexel, Russell und Weiler-Babb. Dann Lucic würde ich auf die 4 bringen. Spiel mal klein. Also habt ihr vielleicht noch einen anderen Vorschlag, wen man auf die 4 bringen könnte?
Ich überlege gerade, aber ich finde, das war mal wieder ein sehr guard-dominiertes Wochenende.
Ja, stimmt. Ja, wenn wir das so
viele,
einordnen.
Viele dominante Leistungen gesehen von kleinen Spielern. Die Big Men eher defensiv überzeugend, so richtig dominiert, finde ich, hat überhaupt keiner der Big Men. Aber auf die 4 Lucic würde ich mitgehen.
Ja, und auf der 5, wen machen wir da? Ich glaube, da führt kein Weg an Freddie Gillespie vorbei, oder?
Den Mann, den Robert, wenn er hätte wählen dürfen, bis zur Halbzeit im Finale als MVP gesehen hätte, ja, also super in die Bresche gesprungen, defensiv, klar gegen Berlin dominant, klar gegen Oldenburg, nicht zu bremsen. Und wenn er nicht teilweise Schmerz im Unterleib gehabt hätte und ein blutendes Knie, hätte er wahrscheinlich noch mehr gespielt und dann noch mehr den Stempel aufgedrückt. Aber der war von nichts und niemandem zu halten. Und zuerst defensiv da und später auch offensiv im Rollen und ein paar Sachen einzufangen. Und noch dazu den geilen Dank gegen Berlin.
Ich wollte gerade sagen, er hat uns auch das Highlight des Wochenendes geliefert, würde ich fast sagen. Oder den Posterdank.
Auf jeden Fall.
Ja,
Nick Weiler-Bepp wollte ihn challengen.
Ja, stimmt.
Mit einem Dunking, aber...
Aber selbst der war ja noch so ein bisschen frei zumindest. Der von Gillespie war ja einfach nur durch die Mitte und zwei Mann, kommt mit aufs Poster, klick, klick, hat das Ding reingerammt. Also sind wir mit Gillespie auf der 5 d'accord, oder?
Ja, dann haben wir eine Starting Five des Finals im
ja,
Endeffekt.
Stimmt, ja,
aber
stimmt.
Gut, die beiden Finalisten haben sich das natürlich auch verdient, ganz klar.
Ja. Ja, wunderbar. Dann hätten wir das auf jeden Fall auch schon geklärt, die Starting Five. Das war der Fanwunsch, dem wir nachgekommen sind.
Wir versuchen alle Wünsche von Fans und Abonnenten so möglich zu erfüllen.
Ja, das stimmt. Ja, und dann würde ich sagen, dann tauchen wir ein in die Tissot Overtime oder haben wir noch was zu besprechen zu diesem Wochenende? Nee, oder?
Nee, es war geil.
Schweigt mich an.
Es war ein geiles Wochenende. Es hat sich wirklich gelohnt, hier nach Oldenburg zu kommen. Und wir haben den ersten Titelträger der Saison gekürt. Es ist mal wieder entweder Alba oder Bayern. Diesmal haben sich die Bayern wieder einen Titel gekrallt. Aber ich glaube, das war schon ein Vorgeschmack auf die Playoffs. Also Oldenburg ist competitive, Bonn kommt dort wieder dazu, Alba und Bayern sowieso. Ludwigsburg hat gezeigt, sie haben im ersten Halbfinale im Übrigen auch mit 16 Punkten ja schon geführt gegen Oldenburg. Also die sind auch in der Lage, da oben mitzumischen. Ich glaube, ein Vorgeschmack für die Playoffs.
Ja, wenn es den Ludwigsburgern mal gelingt, den Kopf wieder frei zu kriegen, dass sie nach hohen Führungen oft verlieren. Ich glaube, das ist gerade eher eine Kopfsache. Aber die können wir mal wann anders dann wieder ausführen. Das also das Schlusswort zum Top-4-Wochenende. Wir gratulieren dem FC Bayern Basketball zum Pokalsieg 2023 und gucken so ein bisschen voraus in die kommende Woche. Denn jetzt ist erstmal FIBA-Fenster, wie es so schön heißt. Heißt also, die Easy Credit BBL pausiert im ersten Moment. Die Euroleague spielt weiter und die Nationalmannschaft spielt. Es ist WM-Quali für die WM in diesem Jahr. Ich wollte schon sagen im kommenden Jahr, aber es ist in diesem Jahr. Und Deutschland ist schon qualifiziert. Heißt also, es gibt zwei Spiele, die keinen großen sportlichen Wert mitbringen, dafür aber die Chance bieten für ganz viele junge Kerls und Leute, die zum ersten Mal nominiert sind, sich zu zeigen. Ich glaube, das ist so die Überschrift über dem Ganzen, oder?
Ja, und die Challenge nach dem Gruppensieg, den man sich ja noch holen kann, Punkte in der Weltrangliste holen kann, die dann natürlich auch bei der Auslosung in gewisser Weise mit reinspielen. Von dem her, Gordon Herbert hat es ja bei seiner Kadernominierung eigentlich schon recht klar gemacht. Er möchte viele Sachen ausprobieren, er möchte Sachen testen, aber er hat auch unter anderem deshalb spielt ja auch Johannes Vogtmann mit. Er will auch, also er spielt nicht nur, damit man irgendwie zwei Testspiele hat und am Ende dann in den Juni geht und irgendwie auf die WM sich vorbereitet, sondern im Zweikampf mit Finnland, die spielt man ja im letzten Spiel der Quali, geht es dann einfach darum, auch noch um was, um Gruppensieg festzumachen. Im ersten Spiel gegen Schweden, jetzt am Freitag gegen Frankfurt, einfach mal wieder ein bisschen ins Laufen zu kommen und nachdem man da ja im Herbst... Das Spiel in Slowenien war nicht so besonders gut, aber ansonsten seine Hausaufgaben erledigt hat, in sehr bravuröser Art und Weise, mit dem Sieg gegen Finnland. Jetzt ist jetzt einfach den Sack zuzumachen, die WM-Quali würdig zu beenden und dann die Weichen letztlich zu stellen für den Sommer. Der Kader, den kennen wir ja aus dem letzten Jahr, der ist auch, steht ja relativ fix und da geht es jetzt halt so ein bisschen um die Varianz der Spieler 11, 12, 13, 14, die dann im Sommer interessant sein könnten. Da will Gordon Herbert was ausprobieren und das würde er sicherlich in den zwei Spielen machen.
Ja, das glaube ich auch. Also Freitag in Frankfurt, ich glaube, es gibt auch noch genug Tickets. Also falls ihr da irgendwo in der Nähe wohnt, dann geht da sehr gerne hin, nehmt das mit, schaut die Jungs aus der Bundesliga dort als Nationalspieler und so ein paar aus dem Ausland hat es ja auch dabei. Chris Hengfelder hat abgesagt, ich glaube verletzungsbedingt. Der Junge braucht, glaube ich, auch einfach mal eine Pause. Hat man ja in dieser Saison gemerkt, wie sehr ihm auch die Eurobasket in den Knochen noch steckt. Merkt man übrigens bei allen anderen Spielern, finde ich, nach wie vor bei diesem Horror-Spielplan aus Euroleague und Easy Credit BBL oder auch aus anderem internationalen Geschäft. Also Chris Hengfelder nicht mit dabei. Dafür gab es eine Nachverpflichtung, oder?
Ja, Till Pape rückt nach. Verdientermaßen.
Ja.
Göttinger Nationalspieler. Für ihn persönlich mehr als verdient, spielt eine überragende Saison und auch schön für den Standort Göttingen, auch hier mal wieder einen weiteren Nationalspieler eben abstellen zu können.
Zwei Sachen haben mich ein bisschen gewundert. Zum einen, es war vorhin mein dicker Fehler, ich habe mit Alen Pjanic gesprochen und habe ihn gar nicht gefragt, was eigentlich mit der Nationalmannschaft los ist, warum er nicht nominiert ist. Hätte ich tun sollen, habe ich verpasst, weil ich einfach noch zu sehr im Top 4 drin war und noch nicht so weit nach vorne geschaut habe. Aber das ist eigentlich einer, den man nominieren muss aus meiner Sicht. Nach seinen Leistungen, nach seiner starken Formkurve, die nach oben zeigt, oder?
Er ist auf jeden Fall jemand, den man nominieren könnte. Also er war im Januar nach dem Jahreswechsel in einer Form, die war überragend. Mit dieser Form hätte man ihn nominieren müssen. Ich weiß es nicht, du wolltest ihn fragen, letztlich hat ihn ja keiner von uns beiden gefragt, ich ja auch nicht. Also von dem her ist ja so ein bisschen die Frage, gab es einen Dialog mit Gordon Herbert? War es vielleicht so, dass die Aussage klar war, hey, Top 4 Oldenburg, da ist ohnehin die Kraft so ein bisschen am Anschlag und es wird zu einem späteren Zeitpunkt sein. Also, aber auf jeden Fall ist Alen Pjanic jemand, der im erweiterten Kreis der Nationalmannschaft sein muss.
Ja.
Ob er das jetzt dieses Fenster ist, warum auch immer, wir wissen, dass er nicht dabei ist. Warum er es nicht ist, wissen wir nur bedingt die Gründe. Aber wenn er so Konsistenz in sein Spiel bringt, die noch ein bisschen fehlt, die aber Leistungen dieser Saison konserviert dabei, dann ist er auf jeden Fall, zumindest für den Zeitraum von November bis Juni, ein Mann für die Nationalmannschaft.
Ja. Sehe ich genauso. Der Energizer von Oldenburg. Und eine Personalie hat mich auch noch gewundert, oder lass es lieber zwei sein. Zum einen Dylan Ossetkowski, über den sprechen wir dann aber nach dem Nationalmannschaftsfenster. Da haben wir für euch ein kleines Schmankerl dann aufbereitet. Zum anderen aber auch Johannes Patrick hat mich sehr gewundert, Robert. Der hat gestern beim Top 4 0 Minuten gespielt. Spielt auch sonst nicht so die ganz große Rolle bei Ludwigsburg. Ich finde Jacob Patrick, ja, kann ich verstehen, da sehe ich auch viel Potenzial. Bei Johannes habe ich das Potenzial bisher so als richtiger Bundesligaspieler noch nicht gesehen und als Nationalspieler auch noch nicht. Aber vielleicht habe ich da auch einfach falsch drauf geguckt bisher. Wie siehst du das?
Geht mir ganz genauso.
Also da habe ich mich wirklich so ein bisschen gewundert. Ach, okay, krass, dass der nominiert ist.
Genau, das war meine Reaktion auch. Okay. Und wo ist Alen Pjanic und wo ist Till Pape? Aber gut, Gordon Herbert wird sich dabei etwas gedacht haben. Wir werden sehen, ob er spielt, wie viel er spielt, wie er spielt, wenn er denn spielt. Auch das, glaube ich, ist eine spannende Nominierung, die wir einfach beobachten werden.
Ja, ich bin mir ziemlich sicher, Johannes kann sich ja sehr gut einschätzen, dass der Dialog da auch fair war. Und manchmal braucht man ja auch vielleicht für eine Rolle jemanden, der sie ausfüllen kann und jemanden, der sich freut im Training zu competen, bis alle Nationalspieler da sind und dann aber auch von Beginn an weiß, hey, ich spiele im Spieltagskader eigentlich gar keine Rolle. Und wenn es so eine Ansicht ist und das beiden klar ist, dann ist es doch eigentlich ganz gut, wenn jemand von Anfang an sagt, hey, ich bin ready, mich freut es, dabei zu sein, aber wenn ich nicht spiele, auch alles cool.
Ja, und man wünscht ja auch jedem Spieler irgendwie diese Chance zu bekommen, einfach sich beweisen zu können. Ich kann mich an viele Leute erinnern, wo man vor der Saison gesagt hat, so, oh, das wird eher so Kaderplatz 10, 11, 12. Und dann hat er doch am Schluss gespielt, also über eine Bundesliga-Saison beispielsweise in der Nationalmannschaft kann uns ja auch die ein oder andere Überraschung dann vielleicht noch ins Haus stehen, vor allem wenn die Entwicklung passt. Ja, das soll es erstmal gewesen sein hier, live aus dem Hotelzimmer aus Oldenburg, frisch vom Top 4, ein mega geiles Event gewesen. Dann kommende Woche, wie gesagt, Nationalmannschaft und dann melden wir uns wieder nach den beiden Spielen. Easy Credit BBL pausiert erstmal. Wir pausieren jetzt auch, zumindest mal bis kommenden Sonntag. Und dann hört ihr uns ganz bald wieder. Kleiner Tipp an der Stelle noch, unbedingt nochmal in unseren Kneipentalk reinhören. Der ist nämlich so ein bisschen zeitlos, vor allem die erste Halbzeit davon ist zeitlos. Und ansonsten, lasst gerne eine Bewertung da. Schreibt uns gerne eure Meinung, wie immer, an podcast@big-basketball.de oder auch über die sozialen Kanäle. Danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr da wart, Jungs. Großen Spaß mit euch gemacht, wie immer.
Wie immer.
Genau. Und bald sehen wir uns dann wieder remote. Dann hören wir uns wieder nur. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.